palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist die neue Ausgabe Serie Amore mit mir, Mario Rica. Ich grüße euch alle und ich sehe heute mal wieder zwei Gesichter zur Abwechslung vor mir. Zum einen Marius Soike, wie immer. Moin nach Hamburg.
Hallo.
Und sozusagen eine doppelte Vertretung aus Norddeutschland am Start. Thomas Hürner, ihr kennt ihn, er war schon das ein oder andere Mal bei uns zu Gast. Und das bedeutet auch, wir müssen, lieber Thomas, heute ein bisschen über Inter sprechen. Hi.
Hallo, guten Tag, da freue ich mich ja schon drauf.
Ja, und damit es für dich noch besser wird, haben wir aber trotzdem gesagt, wir müssen mit Grande Milan, also dem großen Auftritt gestern bei Napoli, beginnen. Da die Formkurve bei der einen Mailänder Mannschaft zeigt deutlich nach unten, sprechen wir nachher drüber, bei der anderen zeigt sie nach oben, zumindest was das gestern angeht. Das Spitzenspiel bei Luciano Spalletti geht dann deutlich an das Team von Stefano Pioli, und zwar mit 4:0, weil, wie sagt man so schön, Rafa Leao hat mal wieder gekocht. Doppelpack, Brahim Diaz hat auch noch getroffen und Salemakers, die Torschützen, beim 4:0 Auswärtssieg. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Marius. Kommt das überraschend? War das ein großer Bluff von Spalletti? Oder
genau.
Ist Milan einfach wieder gut?
Also ich finde zum einen, dass Pioli noch einmal bewiesen hat, dass er durchaus auch als Trainer flexibler ist, als er das als wir das vor anderthalb Jahren oder so noch von ihm gedacht haben. Hat er wieder umgestellt auf Viererkette, was sicherlich auch Leao und Brahim dann auf den Positionen da in der Offensive zugute gekommen ist. Und ich denke, eigentlich müsste Spalletti damit ja gerechnet haben, aber so gegen die Intensität, die Milan auf den Platz gebracht hat, hatte Napoli dann tatsächlich ausnahmsweise mal nicht viel entgegenzusetzen. Und ist natürlich Osimhen ausgefallen, das ist immer blöd so, wenn der beste Stürmer der Liga ausfällt, aber lag ja natürlich nicht nur daran, so, sondern vor allem eben, dass man auch defensiv irgendwie nicht so richtig in die Zweikämpfe gekommen ist, und dann gerade in der zweiten Halbzeit hat man sich halt easy auskontern lassen, so, ne?
Ja, ich meine, das Tor von Salemakers auch noch, also dass er auch mal dann am Dribbeln kann er ja eh gut, aber dass er dann auch noch das Tor trifft, ist es bei ihm irgendwie keine alltägliche Sache, aber da, ja, du hast es angesprochen, das Zweikampfverhalten war da irgendwie nicht ganz so bissig, wie man das sonst auch kennt von Napoli. Also das habe ich tatsächlich so noch nie gesehen. Ich glaube, sie haben zum allerersten Mal dieses Jahr so zwei frühe Gegentore kassiert. Das gab es noch gar nicht. Ich habe gerade gesagt in der Vorbesprechung, ich hatte einen Fakt gesehen, dass es dürfte in der Liga erst der zweite Sieg im, glaube ich, die haben sich schon ein paar Mal duelliert, die zwei Trainer, aber Pioli ist zum zweiten Mal erfolgreich. Ich habe es jetzt nicht verifizieren können, aber andere Journalisten können ja auch sagen, dass Markus Gisdol neuer Trainer beim VfB Stuttgart wird und dann wird da gar nichts draus. Das wäre eigentlich schade. Ich dachte, wir könnten heute mit dem Miracle starten. Aber daraus ist nichts geworden, aber es ist ein ganz anderes Thema.
Vielleicht können wir ja schon in den Podcast der Stuttgarter Nachrichten, falls Plessin Trainer wird, eine Einschätzung abgeben.
Du hast Osimhen gerade schon angesprochen, da vielleicht das so Update, dass es hieß, dass er zum Hinspiel in der Champions League dann wieder fit wird. Da hatte ich auch kurz das Gefühl, vielleicht will ihn auch nur schonen Spalletti und sagt, er ist jetzt verletzt. Also deswegen habe ich das gerade vorhin auch gemeint mit dem großen Bluff, aber ich glaube, jetzt absichtlich da irgendwie so eine Leistung auf den Platz zaubern, das traue ich ihm auch nicht zu. Und dann will ich da einfach irgendwie auch mal, ja, glaube ich, die verdienten Lorbeeren Milan nicht wegnehmen. Wie hast du denn die Rossoneri jetzt in den letzten Wochen, Thomas, auch, und gestern, du hast gesagt, du hast dir die Highlights angeguckt. Da sieht man schon auch wieder vieles, finde ich, aus der Meistersaison, was sie da sehr gut gemacht haben.
Ja, genau. Also normalerweise wäre das natürlich schon auch ein Spiel, das ich mir dann am Sonntagabend ansehe. Aber ich war an deinem deutschen Sehnsuchtsort, dem Bremer Weserstadion, und konnte es deshalb nicht sehen. Also was in den Highlights natürlich sofort auffällt, ist einfach diese brutale Qualität von Leao, wenn der Junge in der Spur ist. Und da wird man auch als Interista so ein bisschen sehnsüchtig, wenn man da einen schnellen, dribbelstarken Stürmer sieht, denn sowas existiert bei uns einfach nicht. Und das macht einfach in diesen zwei Situationen auch einfach den Unterschied aus. Und was Marius ja auch gesagt hat, ne, diese doch Flexibilität, die Pioli dann jetzt irgendwie offenbart hat, irgendwie in den vergangenen Wochen, der gesehen hat, dass er hier und da etwas verändern und anpassen muss. Und das ist ja tatsächlich nicht unbedingt etwas, wofür jeder italienische Trainer bekannt ist. Und kommen wir vielleicht auch noch drauf zu sprechen. Ja, und ich glaube, so hat er Milan in der sogenannten, schlimmes Wort, Crunch-Time so ein bisschen wieder in Fahrt gekriegt.
Hm. Ja, ich finde fast, wenn man das so jetzt gesehen hat, kann Napoli ganz froh sein, dass sie unter der Woche ist ja Coppa. Da vielleicht immer ein bisschen mehr Zeit zum Nachdenken haben, Milan ja auch nicht. Noch vertreten im nationalen Pokalwettbewerb. Beide spielen dann an Karfreitag. Da kann uns überraschen, ich weiß nicht, also Thomas, hast du da noch mehr Infos zu? Wir hatten uns eigentlich fest darauf verständigt hier, dass wir gesagt haben, wir haben es, glaube ich, auch jemanden, der, ein Hörer, der eigentlich nach Italien fahren wollte, der gesehen hat, dass dann da gerade um Ostern rum so wenig Spiele in Italien sind, beziehungsweise an wenig verschiedenen Tagen, weil da doch die Kirche und die Religion groß geschrieben wird. Jetzt zocken da doch auf einmal am Freitag unter anderem eben Napoli bei Lecce und Milan gegen Empoli. Warum spielt es Italien doch auf einmal am Karfreitag? Ich war super überrascht.
Da bin ich jetzt ehrlich gesagt historisch gesehen gar nicht so im Thema. Aber ist dafür der Ostersonntag frei?
Ja.
Ja.
Dann ist das, glaube ich, nämlich immer der Tag gewesen, und du verwechselst es gerade vielleicht einfach nur. Warum das jetzt in Italien eine höhere religiöse Relevanz hat, das kann ich dir dann jetzt aber auch nicht sagen.
Okay. Ja, wär noch meine so ein bisschen die Frage. Ich glaube, Maurice hat es geschrieben, dass das irgendwie auch so für alle, die sich über das Champions League losgefreut haben, vielleicht irgendwie nochmal ein Aufwecker gewesen ist. Verschiebt sich jetzt aus der Sicht irgendwie die Favoritenrolle für die Königsklasse total durch dieses Spiel oder war es eigentlich auch davor eins, wo wir gesagt haben, das ist 50-50? Ich glaube, ich war schon eher bei Napoli. Aber
ja, also natürlich nach der Saison bisher hat man bei der Auslosung direkt gedacht, okay, Napoli ist schon, vielleicht auch nicht der haushohe Favorit, aber schon so die Favoritenrolle habe ich da auf jeden Fall auch gesehen und sehe ich auch trotzdem weiterhin. Also da macht jetzt das eine Spiel irgendwie nicht den Unterschied. Ich glaube, im Hinspiel hat man auch danach so zum ersten Mal gedacht, oh, guck mal, Napoli, klar, haben auch gut begonnen die Saison so, aber das war, glaube ich, so, das war ja auch unter den ersten 10 Spieltagen, meine ich, und war da so das erste Mal so richtig, wo ich das Gefühl hatte, krass, also das ist nicht nur irgendwie jetzt eine besondere Frühform oder so, sondern die sind wirklich so gut. Naja, so gesehen kommt es Balletti vielleicht, also es kommt ihm natürlich nicht gelegen, 0-4 zu verlieren, aber er hat auch gesagt, dass er jetzt nicht mehr der Einzige ist, der von einem, der nicht sagt, dass das ein glückliches Los ist, so rum.
Ja.
Interessant finde ich tatsächlich, wenn man sich das jetzt mal so nochmal anschaut, dass ja Napoli gegen Inter verloren hat zu Beginn des Jahres, jetzt auch gegen Milan. Das sind ja die, beziehungsweise der eine ist der Gegner in der Champions League, der andere ist ein möglicher Champions League-Gegner noch. Und irgendwie schaffen es die Mailänder tatsächlich irgendwie doch, diesen Fußball in 90 Minuten komprimiert zu dekodieren. Und spielen dann aber wischiwaschi weiter gegen Empoli. So, das ist,
stimmt, ja.
Also das ist, weiß ich auch nicht, also habe ich jetzt auch keine wirkliche Erklärung dafür, aber sagen wir es mal so, ich glaube, wie du es ja auch gesagt hast, Marius, dass das zu Saisonbeginn war der Fußball vielleicht doch ein Ticken weniger dekodiert, den Napoli spielt, ne? Also das kann vielleicht dann auch irgendwo so ein Faktor sein.
Ja, also es ist sicherlich, was ich auch nicht unerwähnt lassen möchte, dass so eine Art Manndeckung gegen Lobotka zum ersten Mal die Saison so richtig funktioniert hat. jetzt in diesem Spiel. Also das hatten wir ja auch vor dem Frankfurt-Spiel, als wir Mauri zu Gast haben, ja auch, hatte er ja auch herausgehoben, dass es Vereine schon versucht haben, Lobotka irgendwie so zuzudecken, dass der halt nicht das Napoli-Spiel aufziehen kann, nicht dieses Metronom sein kann, aber Milan hat das jetzt geschafft. So zumindest größtenteils. Und ja, also ist das die Dekodierung, die komplette? Weiß ich nicht, aber auf jeden Fall sicherlich auch ein wichtiger Faktor jetzt in diesem Spiel gewesen und könnte ich mir vorstellen. Nee, komplett eh nicht, klar.
Komplett meine ich auch gar nicht, ne? Aber dass man vielleicht, also natürlich hätte man da schon irgendwann mal drauf kommen können, dass Lobotka natürlich ein Spieler ist, den man dann vielleicht ins Visier nehmen sollte, um da so ein bisschen...
Ist ja dann auch ein bisschen vergleichbar mit Inter in den letzten ein, zwei Jahren mit Brozovic.
Exakt.
Wo es dann ja auch, also gerade letzte Saison, weiß nicht, haben wir das ein paar Mal darüber geredet, wenn man ihn aus dem Spiel nimmt, dann nimmt man Inter aus dem Spiel sozusagen. Würde ich jetzt bei Napoli auch nicht so weit gehen, dass Lobotka da dieser einzelne Faktor ist, so, aber natürlich ein extrem wichtiger, und ja, wenn du ihn nicht ins Spiel reinkommen lässt, dann steigen deine Chancen auf jeden Fall schon mal.
Dabei dachte ich, der sei voll der Abräumer, habe ich.
Grüße.
Walter Gargano, Grüße an Konkurrenz-Podcasts.
Ja. Oh Mann. Ja, tatsächlich den Brozovic-Vergleich hatte ich auch auf der Zunge liegen, wobei es da ja auch so war. Es gab ja Phasen, da war er so gut, du hast ihn trotzdem versucht, in die Manndeckung zu nehmen, und hast es ja auch, ich meine, dafür brauchst du jetzt keine UEFA-Trainerlizenz, um das zu sehen, dass da bestimmte Spieler in der Mannschaft wichtig sind und so. Und Brozovic und Lobotka hat es dann trotzdem lösen und dadurch dann noch gefährlicher werden, wenn du versuchst, einzelne Spieler aus dem Spiel rauszunehmen. Ja, bin gespannt, das ist ja jetzt auch sozusagen nicht in der ersten, wir sind ja wieder in der glücklichen Lage als Fußballfans, die Champions League Viertelfinals über mehrere Wochen aufgeteilt zu bekommen.
Geil.
Ja, ich darf da gar nicht so viel sagen, ich habe da auch Aktien im Spiel, beziehungsweise mein Arbeitgeber, aber ja.
Genau. Du kommentierst auch eins mal das Spiel, oder?
Das Rückspiel Napoli-Milan darf ich kommentieren. Ja. Mit Grande Sandro Wagner. Da bin ich schon gespannt, was er für einen Tag hat. ja, genau, also da deswegen ein bisschen Zeit, darüber nachzudenken. Eine Thematik, die gestern natürlich auch vor allem viele Neapolitaner beschäftigt hat, würde ich hier gerne doch einmal, vielleicht nicht in voller Gänze, aber zumindest angedeutet haben, die Fan-Thematik, die Ultras, die jetzt gestern wieder boykottiert haben, teils sogar so mit dem Rücken zum Spielfeld. Ich kann mir da natürlich auch gar keine große Meinung anmaßen, weil ich auch nicht drinstecke. Ich weiß zum Beispiel, dass Mauri ist klar auf der Seite, der jetzt gegen die eigenen Ultras schimpft, weil er es super nervig findet, dass in so einer tollen Saison, wo einem die Mannschaft so viel bereitet, dass man sozusagen die Mannschaft mit dem Stimmungsboykott bestraft und man sich selber wieder zu wichtig nimmt. Ich glaube, das ist immer auch eine Sache, die sich Ultras sehr oft anhören müssen. Dann, das gab es ja auch im Frankfurt-Spiel schon, dass sich dann auch erst gestern wieder untereinander irgendwie da Backpfeifen verteilt worden sind, weil manche supporten wollen, manche wollen nicht supporten. Auf der einen Seite finde ich immer gut oder auch vertretbar, dass Fans ihren Unmut äußern und ihre Sachen einfordern, und glaube ich, die haben da mit De Laurentiis und mit der Stadt auch einige Dinge und Punkte, wo ich ihnen folgen kann, oder dass es halt nicht so cool ist, wenn dir Sachen verboten werden. Jetzt hat Mauri mir gerade vorhin noch was von der Homepage geschickt, dass er tatsächlich, viele Sachen sind auch nicht verboten, man muss sie halt vorher anmelden mit eigenem Namen, mit eigener E-Mail-Adresse muss man Banner anmelden. Jetzt weiß ich auch, das macht auch nicht jeder Ultra gerne, vorher nochmal Personaldaten mit Bannern und Trommeln dahin zu schicken. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ihr eine Meinung zu habt.
Ich finde es auch also grundsätzlich unglücklich, dass man sich da nicht einig werden kann, auf jeden Fall, in welche Richtung das nun geht. Also theoretisch muss dann ja irgendwie ein Kompromiss geschaffen werden und Seiten müssten aufeinander zugehen irgendwie. Ich weiß nicht, wie verfahren die Situation dafür ist. Kenne das dann auch von anderen Vereinen natürlich, wo man dann wochenlang mal nicht miteinander redet auf jeden Fall, und dann klappt es dann aber doch irgendwie wieder, und keine Ahnung, inwieweit das mit einem De Laurentiis überhaupt möglich ist und wie weit auch die AnführerInnen der Anführer wahrscheinlich eher der Ultragruppen in Neapel gesprächsbereit sind, so, keine Ahnung.
Ja, auf der anderen Seite hat der Mauri geschrieben, naja, De Laurentiis und die Stadt, die werden nicht einknicken, deswegen sollen sich die Ultras einfach zusammenreißen und weitermachen, das denke ich mir auch immer wieder, klar ist, aber nur weil sie wissen, dass er ein Sturkopf ist, können sie ja nicht von ihren Forderungen abrücken. Ja, wie ich schon gesagt habe, also ich stecke jetzt natürlich auch da nicht drin und habe kein Hintergrundwissen und weiß nicht, was sonst so vorgefallen ist. Es war halt eben nur ein großes Thema und der Gästesektor war ja auch über die 90 Minuten dann das Einzige, was man so wirklich gehört hat.
Ja, also ich finde es auch einfach extrem schade, ohne dass ich jetzt auch das ganz große Kontextwissen dazu habe, ne? Aber letztendlich verfolgen die eine mit großer Wahrscheinlichkeit historische Saison mit dem Rücken zum Spielfeld. Und ja, ich weiß nicht, ob das tatsächlich im Sinne des großen Schutzheiligen der Stadt gewesen wäre.
Ja, das so kann man es, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Einer aus der Community hat tatsächlich vielleicht ein bisschen gestern da noch mehr von mitbekommen. Das möchten wir euch nicht vorenthalten. Er hat sich jetzt kurz vor Aufnahmestart noch bei uns gemeldet. Und zwar der liebe Till. Und der hat uns in den letzten Wochen verzweifelt oft geschrieben, er wollte unbedingt an Tickets für dieses Spiel kommen. Und er war tatsächlich jetzt im Stadion und er hatte geschrieben, auch dank der Hilfe der Ultras. Er hat gemeint, er hat mehr Hände geschüttelt als Angela Merkel und hat uns eine spannende Geschichte zu erzählen. Die wollte er erst noch aufnehmen. Ich habe bis jetzt erst ein paar Details davon gehört. Aber nach unserer Aufnahme wird mich da noch eine Sprachnachricht von Till eben erreichen. Die werde ich dann jetzt an dieser Stelle reinschneiden. Und ich glaube, also es klang im Ansatz schon sehr abenteuerlich, was er da alles erlebt hat am Wochenende in Napoli. Und ich glaube, hochspannend. Und da dürft ihr es reinhören.
Moin Marius und Mario. Direkt aus Neapel spreche ich hier zu euch. Ja, ich bin dann gestern nach 20 Stunden Autofahrt und 1700 Kilometern endlich in Neapel angekommen, nachdem ich die 73-jährige Tante meiner Frau in Baronissi rausgelassen hatte. Und hatte natürlich als großer Dortmund-Fan und stetiger Besucher der Südtribüne im Block 13 natürlich den großen Wunsch, ja, unsere Freunde aus Neapel zu besuchen und eben auch das Stadio Diego Armando Maradona. Wie ihr euch vorstellen könnt, habe ich natürlich keine Fidelity-Card und war mir dem auch nicht so bewusst und bin somit dann gestern ohne Ticket hier angereist. Hab mich dann allerdings trotzdem schon um 14.30 Uhr zum Stadion bewegt. Es war herrlichstes Wetter, es war eine wirklich tolle Atmosphäre in der ganzen Stadt und ja, hab mich dort dann auf die Suche gemacht. Und bin glücklicherweise in Kontakt gekommen mit einigen Ultras der Kurve A und die haben sich natürlich sehr, sehr, sehr gefreut, jemanden mit dem Dortmund-Schal zu sehen. Ich war auch bei deren Protest dabei und habe ordentlich mitgesungen, habe Fotos mit den Leuten gemacht und die wollten alle mal meinen Schal sehen und so weiter. Habe sogar einen Neapolitaner getroffen, der ein Dortmund-Tattoo hatte. Das war wirklich, wirklich großartig. Und ja, wie das dann ja manchmal so ist, ihr könnt euch das Vorstellen, wie das dann so abläuft, wurde natürlich dafür gesorgt, dass ich ja ins Stadion eingeladen werde und konnte mich somit dann ziemlich unkompliziert in der Kurve A wiederfinden. Die lieben Brüder aus Neapel haben mich direkt ganz vorne an die Balustrade gelassen und ich konnte das Spiel von da wirklich wunderbar sehen. Es war natürlich äußerst schade, dass eben diese wirklich fantastische Stimmung außerhalb des Stadions eben im Stadion einfach keinen Platz gefunden hat. Es ist traurig, wenn Ultras und wir kennen das halt natürlich alle, zu so einem Mittel greifen müssen. Und du hast auch gemerkt, dass den allermeisten damit halt einfach gar nicht wohl ist. Demnach war es in den Kurven so, wie es bei Napoli auch auf dem Platz war. Insgesamt halt eine leider dürftige Vorstellung. Ja, ein besonderes Erlebnis war dann sicherlich ab der 85. Minute, dass ja ausgerechnet die Fans vom AC Milan dann ja mit einem wunderbaren Lied dem Präsidenten von Neapel, De Laurentiis, ja als Sohn einer Sexarbeiterin bezeichnet haben. Das wurde natürlich gleich vom gesamten Stadion aufgenommen und man hat gemeinsam Heim- und Gästefans eben gegen den Präsidenten angesungen. Ging dann rüber bis zur Kurve B, bis dort dann eben auch Bengalos gezündet wurden. Ich glaube, uns ist allen klar, wieso die Ultras das gemacht haben. Wir brauchen an der Stelle nicht diskutieren, ob das richtig ist oder falsch. Ich als, ja, selber würde überhaupt ein härterer Fußballfan, bin da natürlich ganz bei den Ultras. Aber ja, was das natürlich für Konsequenzen hat, muss man an anderer Stelle feststellen. So, das war natürlich dann insgesamt irgendwie eine traurige Sache. Andererseits war ich natürlich total beseelt. Es war wunderbar, es war toll, so aufgenommen worden zu sein. Es war wirklich großartig, dass bei komplett ausverkaufter Hütte es eben doch noch möglich gemacht wurde, dass ich ja, das Spiel sehen kann. Und demnach fühlte ich mich wirklich pudelwohl. Es war große Klasse. Ich bin auch noch sehr, sehr günstig tatsächlich aufgrund meines Dortmund-Schals von einem sehr netten Taxifahrer zurück zu meinem B&B gefahren worden. Und demnach kann ich auf jeden Fall an alle, die aus Dortmund kommen, nur sagen, kommt nach Neapel, macht euch unserer Freundschaft zu den Neapolitanern bewusst, seid offen, sprecht die Leute an und ihr werdet hier auf jeden Fall eine großartige Zeit haben. So wie ich mich bei ihnen bedankt habe, waren die wirklich sehr begeistert davon, dass ein Dortmunder vor Ort war, mit denen protestiert hat und eben auch so große Lust hatte, mit denen ja, das Spiel zu sehen. Insgesamt muss man unterm Strich sagen, dass es hier vor Ort halt wirklich fast eine traurige Situation ist. Man merkt die zwei Seelen in der Brust der Menschen. Der dritte Scudetto nach ja, über 30 Jahren. Und man will ihn eigentlich feiern. Man will ihn feiern, wie es sich gehört. Und auf der anderen Seite wird halt im Grunde versucht, das ja, zu ersticken, was Fußball auch in dieser Stadt hier ausmacht. Nämlich Ekstase pur. Und ja, es ist eine wirklich schwierige Situation hier. Ich wünsche den Freunden aus Neapel einfach nur, dass sie trotzdem zu einer wunderbaren Feier kommen, trotzdem stolz sind auf diese Leistung. Das Team sowieso, das werden sie sowieso in Ehren halten und irgendwie alle Parteien vielleicht doch nochmal an einen Tisch kommen, um ja, vielleicht einen Weg zu finden, der für alle gangbar ist. Deswegen Forza Napoli und natürlich Forza Borussia Dortmund. Natürlich sowieso nochmals liebe Grüße und vielen Dank für eure Plattform.
Ja, vielen Dank, Till. Und ihr, gut, ich kann tatsächlich kann gar nicht groß Bezug nehmen jetzt auf die Nachricht, weil ich nicht genau weiß, was er erzählt hat. Aber ich glaube, also, er hat die Wege ins Stadion gefunden. Und ich hoffe, da war vielleicht die ein oder andere Anregung für euch mit dabei. Ich würde sagen, Thomas, dann schließen wir erstmal dieses Kapitel der positiven Mailänder-Geschichte vom Wochenende und starten rein. Wir hatten schon vor ein paar Wochen mal gesagt, jetzt der Inter-Schwerpunkt, er rückt näher. Das ein oder andere Mal hat dann Inzaghi noch den Kopf aus der Schlinge gezogen, aber nach dem 0:1 zu Hause gegen die Fiorentina, ausgerechnet Chuck Bonaventura mit dem Tor. Da ist mal wieder das Sportjournalisten ausgerechnet angebracht, wie ich finde. Ja, die Fiorentina können wir ja gleich vielleicht auch nochmal drüber sprechen. Die haben jetzt, das haben wir jetzt auch das ein oder andere Mal gesagt. Ich gucke es gerade schon mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sie sind jetzt 8 Spiele in Folge, hat La Viola gewonnen.
Krass.
Das ist bemerkenswert. Und Inter. Vier Pflichtspiele ohne Sieg, 3 davon sogar verloren. Nach dem Juve-Ding davor ja das 0-0 gegen Porto. Okay, da hat man sich ja eben auch fürs Viertelfinale qualifiziert in der Champions League. Das ist schon mal, glaube ich, das ist das, was Inzaghi jetzt auch noch so ein bisschen den Restbonus vielleicht für das Saisonende besorgt. Aber es ist schon sehr enttäuschend. Ich bin sehr froh, dass du bei uns bist. Ich habe das Spiel nämlich leider über weite Strecken nicht verfolgen können, weil ich da auch gearbeitet habe. Ich habe nur aus verschiedensten Kameraperspektiven den Lukaku-Nichttreffer gesehen und das Tor von Bonaventura. Quo vadis Inter?
naja, geradewegs in eine mittelschwere sportliche Katastrophe, glaube ich. Also, du hast ja zwei, drei Statistiken erwähnt. Die in Italien am meisten erwähnte ist, 10 Saisonniederlagen in der Liga. Das ist einfach wirklich sowas von unfassbar desolat. Also, das muss man sich wirklich mal vorstellen, ne? Inter mit dem zweiteuersten Kader meines Wissens, mit dem qualitativ ja vielleicht auch zweitbesten, vielleicht sogar besten Kader, von der individuellen Spielerqualität, hat ein Drittel seiner bisherigen Spiele verloren in der Liga. Das ist ziemlich katastrophal und ich glaube, dafür gibt es echt eine ganze Reihe an Gründen, über die wir auch sprechen können, ja.
Wollen wir es irgendwie Mannschaftspart technisch aufrollen oder wollen wir beim Trainer anfangen? Das würde ich dir.
Vielleicht tatsächlich ganz am Anfang an der grundsätzlichen Struktur dieses ganzen Gebildes. Und da habe ich echt was sehr Gutes von Fabrizio Biasin gelesen, italienischer Journalist, den ihr mit Sicherheit kennt und die 10.000 Kopf große Community ja auch. das würde ich jetzt vielleicht einfach mal übersetzt vorlesen, weil es einfach die Gesamtsituation so super zusammenfasst und man das einfach nicht besser wiedergeben kann. Und lautet wie folgt: es gibt Spieler, deren Verträge auslaufen, die auf Leihe sind, die alt werden, die zum Verkauf stehen. Inter hat individuelle Qualität, besteht aber aus einem Kader, der keine langfristige Perspektive hat. Die Pokalwettbewerbe sind ein Ziel für alle, die nächste Champions League Qualifikation nur für manche. Punkt.
Mhm. Du hast recht, das ist ein spannender Gedanke und wenn man so sagt, irgendwie macht Sinn, ne? Also man sagt ja auch oft, ich glaube, man hat in einem 23-Mann-Kader wahrscheinlich immer auch in anderen Vereinen selbstverständlich keine 20 dabei, die jetzt irgendwie sich herzbluttechnisch irgendwie mit einem Verein komplett verschrieben haben und vielleicht auch für jetzt gerade die älteren Herrschaften sich vielleicht jetzt irgendwie nach dem nächsten Vertrag gucken oder nochmal nach einem großen Wechsel. Ich meine, ich weiß, du bist ein persönlich sehr großer Freund davon, dass Edin Dzeko auch noch bei euch spielt.
Ich habe ein bisschen im Interforum bei Transfermarkt jetzt kurz vor der Aufnahme noch gelesen und da ist auch, also Dzeko-Verlängerung plus wahrscheinlich De Vrij-Verlängerung für 4 Millionen netto oder so. Geld, das dann wohl womit geknausert wird bei der Bastoni-Verlängerung. Also das wirkt halt auch schon wieder natürlich komplett wild. Ich weiß noch, mit dir, Thomas, hatten wir auch, weiß nicht, vor einem Jahr vielleicht oder so, schon mal ähnlich gesprochen über die Perspektive des Kaders und über wie kann es sein, dass bei Inter offenbar ja der aktuelle Name oder der Name der Vergangenheit irgendwie größeren Stellenwert hat als womögliches Potenzial. Da ging es dann auch viel um diese Jugendspieler, die permanent verkauft werden. Ist es finanziell, wegen hast die Struktur ja gerade auch schon angesprochen, ist es finanziell so katastrophal, dass man mit Dzeko verlängern muss und dann, weiß nicht, Satriano für 10 Millionen verkaufen muss, der seinen Kaderplatz einnehmen könnte? Ist das weiterhin der Fall?
Naja, natürlich gibt es diverse finanzielle Zwänge, über die sind bekannt und an die muss man sich halten, aber es gibt verschiedene Möglichkeiten, dem anzugleichen. Und dass der Name Dzeko einfach so ein ideales Beispiel, weil er einfach so ein riesiges Gehalt verschlingt. Also der kostet dann eben doch 13 Millionen, 12 Millionen Euro brutto im Jahr. Der hat Inter insgesamt auch 30 Millionen Euro gekostet seit seinem Wechsel. Inklusive der doch relativ geringen Ablöse. Und das ist einfach ein unfassbar riesiges Geld, das man immer für Spieler, die ihren Zenit erreichen oder überschritten haben, ausgibt, ohne irgendwas in dieser Mannschaft zu entwickeln. Und das habe ich ja, das ist ja natürlich immer leicht, ne, wenn man sich jetzt hier hinstellt und ich habe es euch auch gesagt, behauptet, aber ich habe es euch doch gesagt. Und zwar, dass wenn die einzige Strategie ist, irgendwie Hals über Kopf irgendwie diese Gegenwart in der Mannschaft aufrechtzuerhalten und dabei komplett die Zukunft außer Acht lässt, dann wird es Jahr für Jahr schlechter. Und das sieht man jetzt einfach. Und ich glaube, was gerade auch mit Blick auf den Sturm wichtig ist oder auch einfach kurios, da muss man einfach nochmal ins Jahr 2021 gehen und da vielleicht sich das nochmal vergegenwärtigen, was da eben passiert ist. Und das taugt auf jeden Fall für so ein Handbuch für Sportmanager, aber dann halt mit dem Titel macht das Gegenteil, um langfristig eine erfolgreiche Mannschaft zu bauen. Also Lukaku wird verkauft, es gab finanzielle Zwänge, darüber haben wir geredet, und als Ersatz wird Dzeko geholt für dieses Geld, was ich gerade erwähnt habe, über 30 Millionen tatsächlich, wenn ich jetzt nochmal nachrechne. So, das heißt, du hast wieder komplett alles auf die Gegenwart ausgerichtet, gibst Dzeko einen 2-Jahres-Vertrag und hast aber dann im vergangenen Sommer die Möglichkeit, Dybala ablösefrei zu holen. Auch gegen Handgeld natürlich und für ein auch nicht ganz geringes Gehalt. Aber du entscheidest dich dann auch auf Betreiben des Trainers und natürlich vor allem auf Betreiben von Marotta, der irgendwie wieder den Lukaku-Lautaro-Sturm zusammenbauen wollte, dazu doch Lukaku per Laie zurückzuholen und verzichtest dafür auf Dybala. So, und in welche Situation läufst du dann in diesem Sommer rein? Du hast keinen Dybala, du hast einen Dzeko, dessen Vertrag ausläuft und du hast keinen Lukaku.
Ja.
Ja, das ist das, was die da betrieben haben. Einfach, um irgendwie aus nostalgischen Gründen diesen Sturm wieder zusammenzusetzen. Und
mit letztlich in der Rückschau sparsamem Ertrag.
Sehr sparsam im Ertrag. Wir können die Tore gern zusammenzählen. Bei Lukaku brauche ich einen Finger oder in der Liga?
Ja.
Ja, und du hast ja auch keinen Lukaku zurückgeholt, der irgendwie dann nochmal in dem England-Jahr angedeutet hätte, dass da irgendwie nochmal was kommen würde, ne? Der war ja einfach in einer desolaten körperlichen Verfassung auch und das schleppst du die ganze Saison mit. Man stelle sich wirklich mal so eine Kaderplanung beim FC Bayern vor. Also diese Prinzipien hinter den Entscheidungen, ne? Also was da los wäre, aber in Italien wird es dann teilweise auch einfach so weggenickt und Dzeko und Campione, der hat doch irgendwann mal 1995 seine 12 Saisontore gemacht. So.
Ja, ich war ja zwischenzeitlich immer einer, der auch gesagt hat, dass Dzeko teils so underrated ist. Aber ich glaube, jetzt in diesem Jahr und gerade auch mit dem Zukunftsorientierten verstehe ich da deinen Groll voll. Also ich frage mich jetzt auch, wenn ich wieder die Aufstellung gegen Florenz anschaue, für mich ist auch so ein Name, das ist halt auch dann Inzaghi-Jünger, wenn ich mir angucke, dass jetzt da regelmäßig irgendwie Acerbi beginnen darf. Das macht mich auch völlig fertig.
Ja, tatsächlich war ich auch ein großer Gegner seiner Verpflichtung. Der ist jetzt rein von den Leistungen her sicher nicht das allergrößte Problem. Aber ja, natürlich ist er auch so, steht er exemplarisch wieder dafür, dass diese ganze Mannschaft einfach irgendwie auf Hals über Kopf die Gegenwart retten soll. Und dann reden wir natürlich auch über Spielertypen, ne? Also das ist ja auch keine moderne Zusammensetzung irgendwie im Sturm. Wir haben gerade über Leao geredet, was der für eine individuelle Qualität hat. Und bei Inter hast du einfach mit Abstrichen nur Lautaro, der dir mal eine 1-gegen-1-Situation gewinnen kann und mit Abstrichen über ein bisschen Geschwindigkeit verfügt.
Ich meine, jetzt gegen die Fiorentina hat sogar Lukaku mit Correa begonnen. Was war da der Hintergrund? Weil Lautaro hat in den letzten Wochen, war das einfach wieder, weil der mal eine Denkpause gebraucht hat. Ich weiß, der hat halt auch in mehreren Spielen super viele Chancen liegen lassen. Also gilt ja auch für Lukaku genauso wie für Lautaro. Okay. Aber jetzt die Konstellation Lukaku-Korea ist halt auch irgendwie keine, die ich jetzt irgendwie in der FIFA Weekend League spielen würde.
die zocke ich tatsächlich nicht, deswegen kann ich da nichts dazu sagen.
Ich auch nicht, ich sehe es nur immer ständig bei diesen komischen.
Nee, also Lautaro war einfach auch, genau wie Barella aktuell, komplett überspielt. Mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass ich Barella für einen Weltklasse-Spieler halte und Lautaro halt einfach einfach irgendwie nie konstant dieses Niveau erreicht, um irgendwie die Saison und Spiele zu killen. Und ich bin mir relativ sicher, dass er dieses Niveau auch nicht mehr erreichen wird.
Okay. Ja, das ist tatsächlich ein hartes Urteil.
Ja, er versagt halt, also Versagen ist natürlich auch ein großes Wort, aber doch in den entscheidenden Momenten ist er halt einfach nicht da, wo du seine ja, Qualität dann eigentlich bräuchtest. Ein gutes Beispiel ist ja auch vergangenes Jahr gegen Liverpool in der Champions League, wo Inter ja wirklich auch echt eigentlich ein Weiterkommen verdient gehabt hätte, ne? Aber er lässt halt dann irgendwie vier große Chancen liegen und das wiederholt sich und wiederholt sich und wiederholt sich.
Jetzt wäre für mich so ein bisschen die Frage, du hast davon gesprochen, dass diese Mannschaft die Gegenwart retten soll. Was wären denn Faktoren, an die erfüllt werden würden, wo du sagst, ja, jetzt ist die Gegenwart gerettet? Ich meine, als nächstes steht, jetzt ziemlich genau dann, wenn ihr wahrscheinlich den Podcast frisch am Dienstag holt, das Hinspiel in Hürth, das Hinspiel in der Coppa an bei Juve. Im Halbfinale, das ist ja auch wieder mit Hin- und Rückspiel, falls das jemand noch nicht auf dem Schirm haben sollte. Dann folgt ein Auswärtsspiel bei Salernitana und dann eben das Hinspiel bei Benfica. Ich könnte mir ehrlicherweise übrigens vorstellen, dass mit dem Roger Schmidt Fußball die Inzaghi 11 auch einige Probleme bekommen könnte. Und wenn wir uns jetzt mal die Tabelle anschauen, durch die Niederlage, man ist punktgleich jetzt mit der Roma, also Inter noch auf Platz 4, ein hinter Milan und man von hinten, Atalanta ist auch nur noch 2 weg, Juve ist nur noch 6 weg.
Das habe ich mir auch aufgeschrieben, das fände ich eigentlich somit auch die krasseste Statistik überhaupt.
Ich meine, vor ein paar Wochen wurde oft davon gesprochen, dass die Vizemeisterschaft jetzt in der Liga auch so ein Ziel sein sollte, aber da sind jetzt auch schon 5 hinter Lazio. Also sind jetzt die Pokalwettbewerbe, du hast gerade eben schon gesagt, für die Spieler ist das ein gemeinschaftliches Ziel. Aber ist nicht aus deiner Sicht auch bei den allen Dingen, die du gerade angesprochen hast, die sich verändern müssten, ist dann nicht vielleicht sogar eher unterbewusst die Hoffnung da, dass man da jetzt auch im Pokal rausgeht, weil nachher holen sie noch die Coppa und kommen ins Champions League Halbfinale und dann wird auf der Basis alles schön geredet. Das gibt es ja auch das eine oder andere Mal bei Vereinen, dass das dann so hergenommen wird.
Ja, gerade bei Inter und bei Marotta dürfte die Gefahr bestehen. Aber ich finde ja das Beispiel auch echt ja auch ganz interessant, weil ich mir das eben auch gedacht habe, ne? Also dieser Punktabzug bei Juve, der verdeckt ja so ein bisschen auch die desolate Saison von Inter. Also es ist ja gar nicht so lange her, da haben wir auch noch über Juve geredet. Was ist denn da los? Werden die jemals wieder ein überzeugendes Spiel und überhaupt 3 Punkte holen? Und jetzt ist Inter in einer Situation, dass die ohne den Punktabzug, glaube ich, 10 Punkte hinter Juve wären.
Ja.
Und da du ganz konkret gefragt hattest, was kann diese Gegenwart retten? Also am Ende des Tages, die Gegenwart retten kann eine, also die Clubfinanzen kann nur eine Champions League Qualifikation retten. Und fürs Gefühl ist natürlich die Coppa eine schöne Sache. Und als nettes Gadget, beziehungsweise mehr als nur ein nettes Gadget, das wäre ja fast schon historisch, wenn man es irgendwie in dieses Champions League Finale schafft. Und das Kuriose an der ganzen sportlichen Situation, und es gibt ja auch dieses Zitat von Fabrizio Biasin wieder, ist ja, dass Inzaghi es auf wundersame Art und Weise schafft, dass die Mannschaft zumindest in diesen Pokalwettbewerben scharf ist. Und ich habe ja auch gerade dieses Spiel in Liverpool erwähnt, beziehungsweise gegen Liverpool in der vergangenen Saison. Also er schafft es auch dagegen große Gegner, gut, Porto jetzt doch mit recht großen Abstrichen, ne? Aber ansonsten ist diese Mannschaft einfach in den Pokalwettbewerben extrem scharf und ja, so eine richtige Erklärung habe ich dafür auch nicht.
Wenn sie nicht mal du hast, wie sollen wir sie dann haben? Ich wollte noch ein bisschen über die einzelnen Mannschaftsteile oder mir ein paar Namen rauspicken. Jetzt gegen Florenz durfte auch mal wieder Großens beginnen, der ja da auch anscheinend nicht so wirklich glücklich wird. Marius, was würdest denn du sagen? Ist es dann, könntest du dir vorstellen, auch so aus Transferperspektive, dass der sieht da überhaupt noch seine Zukunft dort?
Großens jetzt.
Ja.
Naja, solange Di Marco ist ja sein Konkurrent, der fällt jetzt gerade mit Bauchmuskelverletzung, glaube ich, aus. Solange der fit ist und wenn der so spielt, wie er es die Saison über getan hat. Denn er ist ja eigentlich so einer der einzigen wenigen, die wirklich konstant überzeugt haben bei Inter. Mit Çalhanoğlu fällt der vielleicht stärkste Spieler ja auch gerade aus. Also der stärkste Spieler in diesem Kalenderjahr bei Inter. Ich sehe nicht, dass Gosens sich gegen Di Marco durchsetzt.
Ja, sehe ich genauso. Also das ist einfach, Di Marco ist einfach der deutlich komplettere und bessere Fußballer. Punkt.
Ja. Und natürlich ist es dann auch so, dass der wird ja einen Markt haben, auch in der Bundesliga, auch in der Serie A, dass man Inter aus finanziellen Zwängen heraus so eine Ablöse dann sicherlich auch gern nochmal mitnimmt. Mhm. Zur Richtung Zukunft habe ich jetzt auch gerade nochmal, ich habe mir hier die U19-Mannschaft und die auslaufenden Verträge von Inter aufgemacht. Und dass Skriniar gehen wird, ist ja bekannt. Und sicherlich auch nicht was, worüber man sich als Inter-Fan freut. Aber ansonsten könnte man es ja eigentlich, finde ich, echt schaffen, diesen Sommer einen klaren Umbruch, einen klaren Cut im Kader zu machen. Also Lukakus Leihe läuft aus, De Vrijes Vertrag läuft aus, Gagliardinis Vertrag läuft aus, Dzekos Vertrag läuft noch aus, Acerbis Leihvertrag läuft aus, Danilo D'Ambrosios Vertrag läuft aus, Handanovics Vertrag läuft aus. Das sind sehr viele, ja, teilweise altbewährte, verdiente Spieler bei Inter. Und aber das ist ja eigentlich genau der Punkt. Also ein Management mit ein bisschen Zukunftsperspektive würde da ja, denke ich, also so aus meiner Sicht erkennen, da haben wir jetzt die Chance. Da wird sehr viel Gehaltsbudget frei. Wir füllen das vielleicht zur Hälfte mit Jugendspielern aus und versuchen sonst ein paar junge, heiße Spieler zu verpflichten, so wie Milan das eben gemacht hat. Aber naja, und dann sieht es wiederum eben halt so aus, dass De Vrij verlängert wird, dass Dzeko verlängert wird und schon ist dieses ganze Gehaltsbudget, was frei werden könnte, weiterhin blockiert.
Genau, und die große Gefahr hast du ja auch schon erwähnt und das ist eigentlich auch eine Parallele zu dem, was mit Skriniar gelaufen ist und zwar, wie es gerade um die Verlängerung von Bastoni steht. Die Spieler kannst du jetzt natürlich nicht 1:1 vergleichen. Die haben einen anderen Markt und andere auch ein anderes Alter und so weiter. Aber es war vor einem Jahr eben so, dass man bei Inter dann eben auch gesagt hat, insbesondere Marotta, ja, den Skriniar, den kriegen wir dann schon verlängert, so, das passt dann reden wir irgendwann. Und mit so einer Generosität wurde dann an diese ganze Sache rangegangen. Dann hat man ihn auf einem Kuhhandel im Sommer angeboten, um Bremer zu holen. Hat sich dann bei der Ablöse nicht einigen können und hat dann eben zu Skriniar dann sinngemäß gemeint, sorry, jetzt haben wir dich doch nicht verkaufen können, aber jetzt hier ist übrigens noch unser Vertragsangebot, geh mal auch ein bisschen hoch und setz dir deine Unterschrift drunter und dann ist alles fein, wo er dann so zumindest sich auch erstmals Bedenkzeit genommen hat und letztendlich zu dem Entschluss kam, trotz aller Wertschätzung für diesen Verein, bei dem er diese Karriere aufgebaut hat, die er jetzt hat, dass er diesen Verein verlassen möchte. Und natürlich auch, weil er sieht, wie hier mit der Zukunft umgegangen wird. Und ein neuer Vertrag, da unterschreibst du ja immer eine Zukunft und eben keine Vergangenheit. Und letztendlich geht es darum. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel den Fall Bastoni anschaut, wo man tatsächlich dann, es ist so, ums Geld knausert. Also ich glaube, das Angebot liegt bei, man ist jetzt ein bisschen hochgegangen, bei knapp über 5 Millionen. Die Bastoni-Partei will, glaube ich, 6. Also tatsächlich genau das, was man Skriniar geboten hat. Aber parallel sind das eben die Gehälter, die fast für De Vrij draufgehen und wo Dzeko mehr verdient aktuell. Mhm. Und das sind diese Prinzipien, nach denen man da handelt, die man ehrlich gesagt einem deutschen Sportmanager, einem fähigen deutschen Sportmanager nicht erklären kann.
Hast du es versucht?
Ja, ich glaube, beim HSV wären sie froh, wenn sie 6 Millionen Nettogehälter zahlen könnten, aber ja. In Bremen, nee, also die Situation mit Inter habe ich mit denen nicht besprochen.
Ja, Wahnsinn. Wir sind auch gerade, also auch so zwei Namen. Ich glaube, ich habe das irgendwie vor ein paar Wochen schon mal gesagt, weil ich den jetzt auch leistungstechnisch dann, wenn ich immer sehe, wieder, wenn auf einmal wieder D'Ambrosio eingewechselt wird, das schüttelt es mich dann auch. Und dann auch, dass da auch immer noch auch Gagliardini, weißt du, so schön, das ist auch einer, der ist mit seiner Rolle zufrieden, aber das ist ja nichts, was dich nur im Ansatz weiterbringt.
Ja, das ist wirklich unfassbar und ehrlich gesagt auch untragbar. Sorry, da muss ich jetzt auch noch zwei Sätze dazu verlieren. Da könntest du wirklich jeden x-beliebigen U22-Spieler hinstellen, der einigermaßen was auf den Kasten hat, der einfach in der Lage ist, einen 10 bis 15 Meter Pass präzise an den Mann zu bringen. Und das wäre schon eine Steigerung. Das klingt jetzt so polemisch und hart, aber du siehst ihn doch selbst. Also das ist einfach die Wahrheit. Und aus irgendwelchen mir nicht ersichtlichen Gründen wird der dann auch von Inzaghi dann eingesetzt. Du könntest ja genauso einen Aslani, der zwar eher die Registerposition einnimmt, ne, aber den kannst du auch als Metzala spielen lassen. Und der spielt ja dann einfach mal den 15-Meter-Pass in den Fuß des Mitspielers. So, und das ist eine klare, das ist so banal das klingen mag, das ist eine klare Steigerung zu diesem Nicht-Fußball, den Gagliardini fabriziert.
Ja, und D'Ambrosio ist halt irgendwie einer, da sagt man noch, ja, aber der kann irgendwie, wenn du den 80. einwechselst, der manchmal auch noch irgendwie bei Standardsituationen gut und hat dann seine 3 Saisontore. Aber es hatte ich im einen Spiel, das war er, glaube ich, gerade rot gesperrt. Ja, das ist irgendwie, ich weiß es nicht. Also so einer, über den wir dann auch oft loben, der ist irgendwie auch nicht Bäume ausreißt, aber der halt irgendwie wirklich solide abliefert und irgendwie auf mich den Eindruck macht, als hätte er sich wirklich der Sache verschrieben, ist dann irgendwie Damian. Ich finde, dem kann man irgendwie wenig vorwerfen in dem Gefüge. Aber das andere ist, ich weiß es nicht. Das macht mich selber manchmal, wie du das gerade auch gesagt hast, wütend.
Ist es denn, da müssen wir dann ja auch letztlich irgendwo auch über Inzaghi natürlich reden, haben wir jetzt bisher noch nicht so viel gemacht. Hat er denn auch aus deiner Sicht, also hat er Druck von oben, dass er die anderen Spieler einsetzen soll, weil sie mehr verdienen? Oder wieso kommt davon, oder ist er einfach von sich aus her nicht flexibel genug, um da selbst drauf zu kommen, eben genau mal Aslani auf die 8 zu stellen? Oder ich denke mal, so einer wie Carboni, der als eines der größten Talente im italienischen Fußball gilt und, glaube ich, ja auch schon argentinischer Nationalspieler ist, dann will ich nicht den Talente-Hype in der Bundesliga, das muss man auch nicht immer über alles rüberstülpen, aber der würde bei den meisten Bundesliga-Vereinen wahrscheinlich regelmäßig seine 20 bis 30 Minuten pro Wochenende bekommen.
Ja, irgendwann wird wahrscheinlich dann schon rauskommen, dass da irgendwelche Schutzgeldzahlungen im Hintergrund laufen bei Inter, die bestimmte Aufstellungen begünstigen. Aber eine wirklich rationale Erklärung habe ich dafür ehrlich gesagt nicht. Also es ist einfach so, dass diese gesamte Clubführung inklusive des Trainers ideologisch einfach so eingestellt ist, dass die irgendwie diese Gegenwart retten wollen und dabei komplett außer Acht lassen, dass dann auch noch Fußball gespielt wird, wenn ja, weiß ich nicht. Ja, dass die Uhr einfach weiterläuft und dieser Stillstand auch in diesem Kader, in diesem ganzen Club, es ist einfach wirklich, merkt man wahrscheinlich auch, wie ich rede, es ist einfach irgendwo frustrierend, weil du das Gefühl hast, dass fähige Leute auch mit diesen begrenzten Mitteln dir eine Mannschaft hinstellen würden, so wie es Milan ja auch hat, ne? Also da geht es ja auch gar nicht so sehr darum, wer jetzt aktuell 2 Punkte mehr hat als der andere, sondern wo dieser ganze Weg hinführt.
Auf jeden Fall. Ich würde da vielleicht nochmal eine Frage von Markus einwerfen, die er mir bei WhatsApp geschickt hatte. Das bezog sich eigentlich ein bisschen mehr auf so italienischen Nachwuchsfußball generell und auch die Nationalmannschaft, aber da der Spieler ja nun mal bei Inter in der Jugend war, passt sie vielleicht ganz gut. Er hat gefragt, Leeds hat Wilfried Gnonto vor der Saison für 4,5 Millionen aus Zürich geholt. Das hätten sich auch viele Serie A-Clubs leisten können. Kommt aus der Interjugend, ist jetzt Nationalspieler. Hatte Leeds einfach Glück oder haben die Scouts in Italien gepennt? Oder ist das wieder ein Fall von Jugendverweigerung, weil erst 19? Da habe ich mir angeguckt, okay, seine Stats in der Primavera von Inter, also bevor er nach Zürich gegangen ist, waren nicht herausragend, aber trotzdem muss man doch sich da auch den Vorwurf gefallen lassen, dass man da ein Talent verpennt hat und dafür ja letztlich dann auch noch nicht mal mehr Geld bekommen hat, oder?
Ja, wie so häufig tatsächlich. Also normalerweise schafft man es dann wenigstens noch relativ oft, irgendwie die Spieler zu monetarisieren. Aber ja, Gnotto ist auch so ein Fußballer, der ist einfach irgendwo mal verloren gegangen und taucht dann wieder woanders auf. Also da kann man auch etliche Beispiele nennen. Also das Prominenteste, das immer noch aktiv ist, ist wahrscheinlich Bonucci. Bei dem ist es damals auch so gelaufen. Und weil du einfach auch nie bereit bist, so eine gewisse Form von Risiko, falls man es überhaupt ein Risiko nennen kann, im Kader einzugehen, indem du dann einfach deine drei, vier Perspektivspieler hast, ja, von denen du überzeugt bist, die zu deiner Spielidee passen. Aber dann müsstest du vielleicht auch erstmal eine wirklich über dem Club gestülpte Spielidee haben, so. Und das existiert ja bei Inter eben auch nicht. Das ist auch alles einfach improvisiert. Und ja, also es heißt ja in den italienischen Medien so, Inzaghi hat jetzt noch 8 Tage, Salernitana ist, glaube ich, der nächste Gegner in der Liga, dann Pokal gegen beziehungsweise erst Pokal gegen Juve, ne? Und Benfica, und dann könnte eventuell Kivu übernehmen. Und das finde ich auch wieder sehr, wie soll ich sagen, sowas von kurz gedacht auch, weil da hast du dann vielleicht wirklich schon deine Saisonziele verspielt. Also wenn du handeln musst, schöne Grüße oder handeln willst, dann schöne Grüße nach München, dann mach's rechtzeitig und nicht, wenn diese Saison wieder irgendwie auszutröpfeln droht. Und ja, ein Kivu, der ja aktuell Primavera-Trainer ist, so, ich wüsste nicht, also warum das Spiel mit ihm schlechter aussehen soll, zumal ja doch irgendwie die Tendenz zu erkennen sein soll, dass man sich im Sommer dann eh von Inzaghi trennen will. Und dann hat es ja auch keinen finanziellen Aspekt mehr mit Abfindung und dergleichen. Dann kannst du diese Trennung auch jetzt vollziehen, wenn du wirklich 10 Saisonniederlagen in der Liga eingesteckt hast und die Mannschaft nicht den Eindruck macht, als würde sie ja in dieses wirklich so wichtige Benfica-Spiel mit der nötigen Körperhaltung und mentalen Haltung reingehen können, um da bestehen zu können. Und da geht es einfach auch um so extrem viel Geld.
Ja, krass. Was würdest du denn sagen, woran Inzaghi so prinzipiell als Top-Trainer scheitern wird? Ist es irgendwie seine Flexibilität? Ist es auch irgendwie sein fehlender Mut? Was jetzt, wir haben viel über die klassischen Inzaghi-Spieler gesprochen, die er dann irgendwie da unbedingt haben will. Oder ist es so generell seine Fußballidee, mit der du nichts anfangen kannst?
Ja, vielleicht ist es seine Resilienz mit Blick auf die Einflüsse, die von dieser verkrusteten Clubführung auf ihn einwirken. Weil wir müssen uns ja auch nochmal zurückerinnern, wie erfrischend eigentlich Inter zu Beginn seiner Amtszeit eigentlich auch gespielt hat. Und er war ja auch bei Lazio bekannt dafür, einen doch für italienische Verhältnisse sehr progressiven und offensiven Fußball spielen zu lassen. Und das ist alles so komplett verloren gegangen. Er hat dann eben auch einfach das System von Conte übernommen. Er war ja kein, wie soll ich sagen, ideologisch festgelegter 3-5-2-Spieler. Dieser Kader war vorhanden und er hat gemeinsam mit der Clubführung entschieden, über 4 Transferperioden sind es jetzt, glaube ich, dieses 3-5-2 und diese gesamte Spielanlage wirklich mit einem ja, bisschen oldschool zusammengesetzten Sturm, einer oldschool zusammengesetzten Abwehr teilweise auch und einem recht unflexiblen und unvariablen Spielsystem beizubehalten. Und vielleicht ist Inter dann auch einfach eine Nummer zu groß und zu erdrückend für ihn, um hinter den Kulissen und auch in der Kommunikation da ja dazu beizutragen, diese Veränderung in seinem Sinne zu bewirken.
Ja, spannend. Also ich bin jetzt auch schon lange nicht mehr so wirklich an Inzaghi am Glauben, muss ich ehrlicherweise sagen. Du hast gesagt, er hat irgendwie manchmal diese emotionale Ebene, auf der er Spieler noch packt. Vielleicht reicht das dann noch für Pokalwettbewerbe. Aber ja, wenn du sagst, dass es dann im Sommer eh wahrscheinlich dahin geht, da würde dann wahrscheinlich aber auch noch ein anderer größerer Name dann eher kommen. Der Kivu wäre dann jetzt deiner Meinung nach auch wahrscheinlich eher Übergang.
Ja, der wäre so, was man in Deutschland vielleicht den Feuerwehrmann nennt, ne?
Ja.
Also der klassische Move, man befördert den Jugendtrainer und hofft auf einen neuen Impuls. Im Sommer habe ich persönlich ehrlich gesagt einen ganz großen Wunsch, aber es ist auch wieder so sinnbildlich für den italienischen Fußball, dass es extrem schwer werden würde, diesen italienischen Trainer überhaupt zu holen, und zwar De Zerbi, der einfach auch einfach eine Spielidee hat, die in England hervorragend funktioniert. Nach allem, was ich mir habe sagen lassen, ich habe sogar mal mit seinem Berater geredet, weil mich einfach sein Werdegang so interessiert hat, dann auch bei Donetsk. Und der einfach, einfach auch diese moderne Spieleröffnungen und wirklich mit vielen Positionswechseln und so ein Fußball, den du in Italien kaum zu sehen bekommst, und der einfach dieser Liga und Inter im Speziellen einfach so mega gut tun würde. Und angeblich soll er auf der Liste stehen, aber du müsstest halt jetzt natürlich eine Ablöse bezahlen. Und letztendlich ist natürlich auch ein 3-5-2-Trainer letzte Woche auf den Markt gekommen, der ganz gut mit Marotta kann und der dir mit Sicherheit kurzfristig vielleicht sogar einen Scudetto liefern kann, ne?
Der ja auch schon weiß, dass in der nächsten Transferperiode dann schon wieder nichts mehr geht. Also
genau, ja. Er ist ja gegangen, weil ihm die Perspektive nicht gefallen hat.
Genau. Also für jeden, für den es nicht offensichtlich war, Antonio Conte ist natürlich gemeint.
Ja, genau.
Mein Hot Take: im Sommer Thiago Motta verpflichten und Kivu als Co-Trainer installieren.
Ja. Also da kannst du auf jeden Fall für alle Linksfüßler im Team das passende Pass- und Freistoßtraining machen.
Ja, sehr gut. Also da es sind spannende Wochen, auch wenn frustrierende Wochen, und bin mal gespannt, ob, also De Zerbi, glaube ich, wünschen sich viele Vereine.
Ja, haben wir von unseren Juventini ja auch schon gehört, ne?
Vielleicht sprechen wir da dann zu Beginn der neuen Saison nochmal, falls es den gewünschten Umbruch gibt. Oder wenn auch nicht, dann müssen wir dich oft zum Krisentalk einladen, Thomas. Nicht unerwähnt soll bleiben aber, dass die Fiorentina beim 100. Spiel von Ricky Sabonara, ich muss ihn einmal unterbringen, ich habe es vorhin gesagt, weiter die Siegesserie fortführt. Ist trotzdem Mittelfeld gerade noch. 8 Punkte auf Atalanta ist der Rückstand, aber also Tendenz deutlich nach oben, und da vielleicht hat sich dann doch auch so ein bisschen die Nachhaltigkeit auch mit Italiano gelohnt und die kommen so langsam ins Rollen. Lasst uns mal, die Folge ist eh schon sehr lange, den Rest des Spieltags vielleicht im Schnelldurchlauf besprechen. Ich finde, außerhalb der Top-Ränge ist Bologna noch erwähnenswert. Da kommt Musa Barrow endlich wieder so richtig in Form. Der hat ein Tor, 2 Vorlagen. Posch hat mal wieder getroffen. 3-0-Sieg gegen Udinese. Also da war ja auch gerade, da ist ja der von dir angesprochene Trainer in Amt und Würden, Marius. Also Bologna macht richtig Spaß. Und das tatsächlich sogar mit Arnautovic nur immer noch auf der Tribüne, weil angeschlagen.
Ja, da haben wir auf jeden Fall, weiß ich auch, können wir immer noch Bezug drauf nehmen, dass die Frage ja mal kam, ob es ohne ihn gegen den Abstieg geht, ne?
Ja, stimmt, ja. Nee, also die haben sich gut eingegroovt.
Deutlich nicht.
Ansonsten bei großen Trainern, der ist zum Trainer des Monats gewählt worden, Maurizio Sarri, beim Ex-Club von Inzaghi Lazio. Ja, Tendenz stark in Richtung Vizemeisterschaft. Sie sind 4 Punkte vor Milan, klar, immer noch weit hinter Napoli, aber 2-0 ungefährdet bei Monza gewonnen.
Wie lange hat der denn noch Vertrag? Marius muss das ja natürlich drauf haben als laufende Datenbank.
Ja.
Das wird live gegoogelt.
Das wird live gegoogelt.
25.
Bis 25. Ja, aber das ist das haben wir auch schon mal gesagt, ne, dass ich finde schon auch bei Lazio man das Gefühl hatte, dass da ein langfristiger Plan, eine langfristige Perspektive verfolgt wird, auch angepasst an das Spielsystem des Trainers, und man da auch mit Geduld und Ruhe rangeht und jetzt tatsächlich belohnt wird. Also
genau, es gab ja auch schon die Phasen, wo es weniger gut lief und man drohte, aus den Top 6 rauszurutschen, gerade eben in seinem ersten Jahr. Ja. Und da ist man aber standhaft geblieben, hat Sarri behalten, und das hat sich ausgezahlt.
Was natürlich auch an Sarri persönlich liegt, weil der auch wenig kompromissbereit ist, wenn es um seinen Fußball geht.
Das ist richtig.
Und das fordert er dann eben auch ein, und zwar auch auf dem Transfermarkt. Und ja, scheint sich doch bisweilen auszuzahlen, so eine grundsätzliche Idee zu haben.
Genau.
Was haben wir sonst noch gehabt? Adi Roma, relativ souverän zu Hause gegen Sampdoria mit 3-0 gewonnen.
Soll nicht unerwähnt bleiben, dass Mourinho da die eigenen Fans zum Verstummen gebracht hat, die anti-ziganistische Gesänge gegen Dejan Stankovic angestimmt haben.
Ja, stark. Und an der Stelle muss man ja auch wieder erwähnen, dass auch in der ewigen Stadt eben nicht nur der eine Verein seine Probleme hat mit Fans. Und ja, wie auch immer diskriminierend daherkommenden Äußerungen. Juve kommt heute relativ kurz, aber das 1-0 gegen Hellas bietet auch nicht recht viel. Ich habe an dem Tag davor mit Flo Hause, der es kommentieren durfte, gesprochen. Da habe ich schon gesagt, dass das, glaube ich, wird ein zäher Kick. Juve tut sich gegen Hellas immer schwer. Hellas war tatsächlich in der ersten Halbzeit auch teils die bessere Mannschaft. Moise Kean mit dem Tor des Tages. Und ja, wir hatten schon mal gesagt, also Juve ist 6 Punkte dran an den Champions-League-Plätzen. Ich glaube, da steht uns die nächsten Wochen auch vielleicht auch nochmal eine Folge über, dass die Nebenkriegsschauplätze da, dummes Wort, aber da gibt es ja, glaube ich, auch wieder neue Entwicklungen bei Punktabzug, Klagen. Irgendwas hatte ich gelesen, dass da jetzt das eventuell im Raum steht, ihnen noch eine Meisterschaft abzuerkennen. Ich glaube, um die 2019 geht es da.
Am 19. ist, glaube ich, das die Berufungsverhandlung, zumindest für diese 15 Punkte Abzugsstrafe. Da die Folge drauf können wir dann ja mal schauen.
Ja, genau. Ich denke, da werden wir dann nochmal länger drüber sprechen. Ja, für Hellas ist es jetzt irgendwie kein Spiel, in dem man Punkte hätte einplanen dürfen. Es hat sich jetzt aber auch noch nicht so sehr verschlimmert, die Situation, weil da in dem Abstiegsduell Spezia Salernitana gab es eine Punkteteilung. Das ist noch ausschlaggebend auf die Tabelle. Und nach Aufzeichnung spielen noch Empoli, Lecce, Sassuolo, Torino.
Das ist, habe ich mir notiert, das jeweils siegreiche Team wird sich im ersten Duell endgültig aus dem Abstiegskampf oder Kampf gegen den Abstieg verabschieden und beim zweiten die Chance nutzen, irgendwie noch so halbwegs an Platz 7 dran zu bleiben.
Ja, Tatsache. Und ansonsten muss ich sagen, habe ich gar nichts Großartiges mehr, das ich mir auf den Zettel notiert hatte. Atalanta.
Ich habe noch 2-3 Community-Themen gleich.
Ja, okay, ja. Atalanta hatte gegen Cremonese gewonnen zum Auftakt in den Spieltag.
Damit auch weiterhin Champions League-Quali in Reichweite.
Ja, genau.
Tatsächlich haben alle ja außer Napoli und Inter da oben gewonnen, ne?
Ja, stimmt. Also der das dann dahinter bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss, glaube ich, spannend.
Ja.
Community-Themen, let's go. Ich habe auch noch eins.
Also zum einen, weil wir ja über die Serie B gesprochen haben, da hat sich Basti, unser Cosenza-Ultra, gemeldet.
Du meinst Cosenza?
Ja, ich weiß, einmal musst du es sagen. Er sagt, wie spannend ist die Tabellenkonstellation, bitte. Ich meine, das haben wir auch kurz anklingen lassen, wie eng das dazugeht. Und Cosenza hat jetzt die letzten vier der letzten 5 Spiele gewonnen, unter anderem gegen Regina, Frosinone und jetzt Pisa. Also das sind ja auch alles Top 7, Top 8 Mannschaften. Und eben durch diese Serie hat man sich wohl aus dem ganz dicksten Abstiegskampf jetzt zumindest nicht verabschiedet, aber gucke ich jetzt auch einmal direkt live rauf. Ja, genau, ist jetzt auf diesem Abstiegs-Playoff-Rang vor Perugia mit 35 Punkten. Was hat er hier geschrieben? Genau, durch diese Auf- und Abstiegsregelung gibt es auch einfach keine belanglosen Spiele in der Liga und es geht immer um was. Also ja, da bleibt es in der Serie B auf jeden Fall bis zum Schluss mega spannend, würde ich sagen.
Auf der anderen Seite finde ich meine, der hat es als positives Ding genommen, glaube ich, mit der zweiten Liga in Deutschland verglichen. Ja, Cosenza hatte theoretisch auch nur noch 7 Punkte Rückstand jetzt auf dem 8. Platz, wo man dann wieder im Aufstiegsplayoffs wäre, aber ja. Ehrlicherweise, weiß ich nicht, also ich habe keinen Bock, dass mein Verein in der Liga spielt, wo du auch, also ich finde dann soll irgendwie schon, ich bin dann schon Fan davon, wenn die ersten 3 Mannschaften aufsteigen, also ich finde halt eben schon Drittplatz Relegation albern, auch wenn ich mir Hertha gegen HSV auch nochmal dieses Jahr reinziehen würde.
mit Felix oder ohne.
Gerne mit.
Nee, ich auch. Ich bin, auch wenn Parma dadurch gewonnen, 2-1 gegen Palermo, haben sich meinen kleinen Rant da zu Herzen genommen, auf jeden Fall weiterhin dadurch Chancen hat, aufzusteigen. Da haben wir Bilder zugesendet bekommen von HP oder HP. Harpe, weiß nicht, kannst ja in die DMs nochmal schreiben, wie du es am liebsten ausgesprochen hast. Der war bei Parma gegen Palermo und auch bei Spezia gegen Salernitana. Das könnt ihr auf unserem Instagram-Kanal dann in den kommenden Tagen euch angucken, was er da so geknipst hat.
Sehr schön.
Und zwei noch.
Oh, ja.
Einmal, Markus hat vorgeschlagen, das Italiani in Movimento, also die italienischen Spieler im Ausland, wieder aufleben zu lassen, denn Federico Bernardeschi hat für Toronto
eine
Ecke direkt verwandelt.
Ja.
Also das Video könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal reinziehen.
Er hat gerade wieder wasserstoffblond gefärbte Haare.
Sehr schön. Also da sind die mehr Scorerpunkte als Pflichtspiele in einer Saison. Da können wir uns, glaube ich, drauf verständigen.
Ja.
Und das letzte kommt von Steven Jean. Steven, einfach.
Steven, glaube ich.
Schreibt, hallo Mario, hallo Marius, findet dieses Jahr im Sommer ein Community-Treffen statt?
Ja, das habe ich auch gelesen, das wäre auch mein Thema gewesen.
Ah, okay.
Weiß nicht, können wir machen, aber ich glaube, das läuft eher spontan raus. Also ich habe ja schon gesagt, ich gerne Community-Treffen am 37. Spieltag mit mir im Artemio Franchi, wer möchte. Und ansonsten mal gucken, ob da die Nachfrage groß genug wäre, um eine große Halle zu mieten. Oder ob eine Tischreservierung im Augustiner Braustübel reicht. Ja, wir schauen, aber wir müssen auf jeden Fall die freien Monate werden wir schon auch nutzen, damit wir uns zweimal wiedersehen.
Ja.
Und dann können wir euch sagen, dann schicken wir euch den Standort, wo wir sind. Sehr gut, sehr gut. Nächste Woche, glaube ich, wieder ein bisschen allgemeiner durch die Liga. Heute fand ich es sehr spannend. Ich habe heute auch wieder mehr gefragt als selber geredet, aber ich finde das immer ehrlicherweise auch mal erholsam und spannend. Thomas, das waren sehr viele gute Einblicke, Gedanken, die du da mit uns geteilt hast zu Inter. Ich wünsche ehrlicherweise trotzdem euch in den Pokalwettbewerben sehr viel Glück, was das dann auch im Endeffekt für die Perspektive danach und Inzaghi bedeutet. Ich glaube, wenn es das Spiel gegen Benfica losgeht, dann sitzt du auch da und hoffst doch, dass noch irgendwie alles geht. Und vielleicht kriegen wir ein italienisches Halbfinale. Das wäre schon irgendwie schön.
Ja, das wäre natürlich der Wahnsinn. Also ja, natürlich zitter ich da mit und hoffe, dass irgendwie sowas bewerkstelligt werden kann. Ja, und euch natürlich auf jeden Fall danke, dass ihr mir hier so eine öffentliche Therapiestunde zum Auskotzen gewährt, ne?
Sehr gut. Gerne Feedback zu der Sendung, eure Gedanken zu Inter und nächste Woche nehmen wir uns vielleicht auch mal wieder Zeit, da machen wir mal wieder eine Q&A-Session eventuell, dachte ich mir. Vielleicht auch mit vorher ankündigen, dann kann Marius wieder die Fragen sortieren und
machen wir.
Ihr bekommt wieder das, was euch sonst so interessiert. Aber ich glaube, Inter, das war einfach mal notwendig, darüber ausführlich zu sprechen. Thomas, vielen Dank dir nochmal, Marius. Du darfst jetzt gleich, glaube ich, auch wieder deiner täglichen Arbeit nachgehen.
So sieht's aus.
Für mich steht heute mein erstes Pflichtspiel als Torhüter einer AHA-Mannschaft an. Ich bin gespannt, wie es ist. Ich habe ja, eigentlich wollte ich nicht mehr wieder anfangen mit Fußball spielen. Ich melde mich aus dem Krankenhaus.
Muskelfaserriss beim Aufwärmen.
Ja, genau. Sehr schön.
Viel Erfolg dabei.
Dankeschön. Kommt gut durch die Woche, ihr allen. Bleibt gesund. Und bis nächsten Dienstag. Tschüss.
Ciao.
Palla tagliata. Messa fuori. C'è Pirlo. 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 Ancora Pirlo. Di Tecco. Tiro. Una sassata del capitano. Mamma mia, una sassata del capitano. Questa volta non l'ha potuto.